Gesund sein. Dein Podcast für mehr Gesundheit im Alltag. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Gesundsein-Podcast. Heute mit Dr. Laura von der Heiden. Laura, hallo.
Hi, liebe Steffi. Voll schön, dass ich heute hier sein kann.
Ja, richtig schön, dass du heute hier bist. Wir sprechen heute über ein super, super spannendes Thema im Rahmen von Gesundheit, im Rahmen von Forschung, von Prävention. Nämlich geht es um Genetik. Und das ist ja dein absoluter Fachbereich, die Humangenetik, liebe Laura. Vielleicht kannst du uns noch mal erzählen, wer du bist und auch, wie du in diesen Bereich reingerutscht bist. Denn für dich war das ja sozusagen schon prädestiniert.
Genau. Ich bin Laura. Ich wohne in München und bin Ärztin eben im Bereich Humangenetik. Und vielleicht erstmal, wie ich zum ganzen Thema Genetik kam. Bei mir liegt es tatsächlich sozusagen in den Genen. Mein Papa ist Humangenetiker. Und so hatte ich schon immer sehr, sehr viel mit Genetik am Hut. Im Medizinstudium ist es ja eher was Rudimentäres. Aber für mich war das immer total präsent. Und ich arbeite jetzt schon 7 Jahre in der Humangenetik. Und ich könnte mir nichts Spannenderes vorstellen. Also es ist zum einen einfach mal wahnsinnig vielfältig und zum anderen ist die Entwicklung in dem Bereich natürlich so wahnsinnig spannend. Und deswegen finde ich es auch sehr, sehr cool, dass wir darüber sprechen heute.
Ja, Dito, ich finde die Entwicklung auch extrem spannend. Und das, was ich so großartig finde, worüber wir auch heute sprechen wollen, ist, es gibt ja auf der einen Seite, ich sag mal, ganz viel Forschung und gerade die Genetik bekommt meines Erachtens sehr viel mediale Aufmerksamkeit, auch jetzt nicht nur von Fachmedien, sondern ja auch generell, weil das irgendwie die absolute, ja, ich sag mal, wissenschaftliche Frontier sozusagen ist, an der wir gerade echt versuchen zu pushen, zu arbeiten, weil einfach extrem viel Hoffnung drin steckt. Und gleichzeitig finde ich es für einen Laien immer so ganz schwierig einzuschätzen, wo stehen wir denn jetzt wirklich mit der Genetik? Was ist wirklich wie Grundlagenforschung? Ne? Wo hat man vielleicht Hoffnung, aber eigentlich sind wir noch bei den Tierversuchen? Und wo kommen wir dann aber wirklich in die Praxis? Also dahin, wo wir wirklich sowohl mit der innovativen Versorgung sind, aber vielleicht auch wirklich mit Leitlinien, ja. Und das finde ich irgendwie ganz, ganz wichtig, mal zu verstehen. Und du sollst mir helfen, heute da Licht ins Dunkeln zu bringen. Vielleicht können wir damit einsteigen, dass du einfach mal sagst, wo siehst du denn das größte Potenzial der Genetik? Du persönlich.
Ich persönlich. Also vielleicht einmal ganz kurz vorweg. Du bist da, glaube ich, schon einen Schritt weiter. Viele fragen mich, wenn ich sage, ich bin Humangenetikerin, ob ich forsche oder im Labor stehe. Also Labor ist natürlich sehr, sehr wichtig für uns und unser Rückgrat, die genetische Diagnostik dann machen. Aber ich selber bin im Praxisalltag. Also ich sehe Patienten alltäglich. Die Patienten kommen zu mir. Du kannst einfach als Patient eine Sprechstunde ausmachen bei einer Humangenetikerin oder einem Genetiker. Und das Spannendste sind natürlich die Therapien, die gerade entwickelt werden und Präventionsansätze. Aber dennoch sind wir tatsächlich im Bereich Humangenetik in der Routineversorgung, dass wir symptomatische Patienten versorgen, also Patienten mit Kinderwunsch, Patienten mit auffälligen Ultraschallbefunden in der Schwangerschaft, Patienten mit erblichen Krebserkrankungen. Wir betreuen Familien mit Kindern, die eine Entwicklungsverzögerung haben. Also wirklich durch die Bank, was ist auch so spannend, weil unsere Gene ja wirklich die Grundlage für alles in unserem Körper sind. Und dementsprechend haben wir auch an ganz vielen Fronten da gerade Entwicklungen, Therapieentwicklungen und das macht das Ganze so wahnsinnig spannend.
Ja, genau. Und jetzt hast du gesagt, also du siehst wirklich symptomatische Patienten eben immer dann, wenn der Verdacht darauf besteht, dass es eben einen genetischen Ursprung hat, ja, die Symptome der Patienten. Und dann kommt so ein Mensch zu euch in die Praxis. Und was genau machst du dann? Also du erklärst wahrscheinlich sehr viel, aber wie genau läuft dann so eine Behandlung im Grunde genommen bei einer humanen Genetikerin wie dir ab?
Genau, also die Patienten melden sich, man braucht keine Überweisung, man meldet sich einfach ganz normal zur Sprechstunde an. Und was wir dann machen, wir erheben eine Familien- und Eigenanamnese. Für uns als Humangenetiker ist die Familie total wichtig, weil da können sich natürlich über Generationen eben die Sachen zeigen. Das ist manchmal nicht so offensichtlich und deswegen ist das ein sehr, sehr großes Handwerk. Dann natürlich auch die Werkzeuge, das ist dann natürlich das ganze Thema Eigenanamnese. Und dann besprechen wir eben passend zu den Symptomen mögliche Testungen, dann auch die Grenzen dieser Testungen und was ganz wichtig, auch Konsequenzen. Konsequenzen für die Person selbst, Konsequenzen für die Familie. Und dann folgt, wenn der Patient eben aufgeklärt ist und das die Testung wünscht, eine Blutentnahme und dann geht es bei uns ins Labor. Und ich würde mal sagen, so ein Test dauert 2 bis 4 Wochen, bis er fertig ist. Und dann folgt eine Befundbesprechung. Also wir schicken nicht einfach nur den Befund raus, sondern besprechen dann mit den Patienten wirklich, was bedeutet der Befund, hat es Bedeutung für andere Familienmitglieder. Genau. Und besonders streng sind diese Aufklärungsgespräche und diese Themen bei prädiktiven Diagnostiken. Also wenn man einen gesunden Menschen untersucht, ist es von Gesetzes her nochmal strenger reguliert, weil eben die Konsequenzen schon enorm sein können. Also vor allem im Bereich erblicher Krebs.
Inwieweit ist das denn reguliert? Also, und was hat das auch für Nutzen?
Also du hast das Gendiagnostikgesetz. Das ist in Deutschland sehr streng. Das ist zwar schon einige Jahre alt, müsste mal erneuert werden, aber dennoch macht es an vielen Ecken schon noch Sinn, dass so eine Aufklärung von einem gesunden Menschen, also kannst du einen Gentest nicht einfach im Internet machen, auf eine Krebserkrankung, die vielleicht ein Krebsrisiko für Brustkrebs aufs 8-fache erhöht. Das ist auch sinnvoll, weil die Aufklärung einfach sehr, sehr darauf abzielt, dass du eben schon mit dem Patienten auch besprichst, möchtest du es wirklich wissen? Also es gibt ein Recht auf Nichtwissen. Du musst dich diesem Wissen nicht stellen. Du kannst auch sozusagen den Tag leben, ohne dieses Wissen zu haben. Und das ist dein Recht als Patient.
Ja, das ist wahrscheinlich der Sonderfall auch der Genetik in der Medizin, dass wir eben, wenn wir einmal die Genetik analysieren, sehr, sehr viel wissen, selbst wenn unser Körper das ja uns gar nicht so zeigt. Ja? Und dann hat man immer so ein bisschen Angst vor wahrscheinlich auch Zukunft. Man entwickelt Ängste, obwohl man die vielleicht gar nicht haben muss, weil es ist ja am Ende auch immer nur, es ist ja ganz viel Wahrscheinlichkeitsrechnung wahrscheinlich.
Auch, genau, es ist auch gar nicht so schwarz und weiß. Und gerade bei den Krebsthemen ist es natürlich auch immer wichtig, dass du einen Blick auf den Stammbaum hast. Also ein Befund muss auch immer mit der Anamnese und der Familienanamnese in Beziehung gebracht werden. Was bedeutet das jetzt für mich? Und eben auch, was eine Bedeutung für die Kinder hat. Genau.
Ja, das heißt, dieses ganze Thema moralische, ethische Abwägungen spielt wahrscheinlich auch in deiner Ausbildung als Humangenetikerin eine große Rolle, oder?
Ja. Also wir sehen es vor allem im pränatalen Bereich. Also hier greifen wir ja wirklich teilweise sehr, sehr stark dann gemeinsam mit dem Patienten ein. Ja? Also es geht ja hier dann teilweise um die Diskussion, bricht man eine Schwangerschaft ab oder nicht? Und da sind natürlich total delikate und sehr wichtige Aufklärungsgespräche zu führen mit dem Patienten, bevor sie so eine Untersuchung machen und natürlich dann auch danach, was so ein Befund bedeutet. Und leider ist es nicht immer so schwarz auf weiß. Ja.
Ja. Fällt es dir persönlich dann auch schwer in solchen Situationen oder ist für dich eigentlich immer die medizinische Abwägung sehr klar? Also, oder ist es auch so individuell unterschiedlich, je nach Patient, je nach Patientin?
Es ist total individuell unterschiedlich und manchmal denkt man sich im Vorfeld, ach, das ist doch jetzt irgendwie klar, dass sie die Untersuchung machen und dann spricht man mit den Patienten und die sind sich überhaupt nicht klar und die sind sich überhaupt nicht sicher, welchen Weg sie gehen. Und das ist dann, also wir geben natürlich keinen Rat in dem Sinne, wie würden es wir machen, sondern was wir machen können, ist die Patienten versuchen aufzuklären über mögliche Konsequenzen. Was bedeutet ein Befund? Und auch dann, wenn ein Befund rauskommt, wie sieht das klinische Bild aus, dass man da die Patienten an die Hand nehmen. Es ist teilweise spannend, psychologisch zu sehen, auch zum Beispiel bei Präventionsgenetik. Manchmal kommen die Patienten auch mit einer Idee und die wollen unbedingt einen Test und dann klärt man die auf, was es bedeuten kann und was auch nicht. Und dann gehen sie raus und sagen so, ich überlege mir das nochmal und machen es vielleicht dann auch gar nicht. Also es ist sehr, sehr interessant.
Das heißt, in der Genetik, gerade in der Prävention, kommen Menschen, die eigentlich denken, das mache ich jetzt, das ist gut. Und wenn sie sich dann aber wirklich ganz genau Gedanken darüber machen, schrecken sie doch eher davor zurück.
Was heißt zurückschrecken? Ich glaube, es ist schon auch das Thema. Also es gibt ja verschiedene Arten von Prävention. Ich teile das mal in 2 Säulen ein. Das eine ist die Präventionsgenetik für dich selbst. Also hast du Risiken in dir, wo du deine Gene mal anschauen möchtest und dort Informationen generieren möchtest, die dich dann vielleicht auf deinem Gesundheitspfad begleiten. Das zweite sind gesunde Paare, die in der Familienplanung sind und die sich vorbereiten möchten und die eben sich selbst testen wollen, ob es ein Risiko besteht für das Kind auf stumme Anlageträgerschaften bei sich. Das, und dementsprechend hat das Kind eben ein erhöhtes Risiko auf diese Erkrankung.
Und stumme Anlageschaften bedeutet, die Eltern an sich merken nichts, aber das Kind könnte es dann.
Genau, das merken. Kind ist dann, das gibt es sozusagen, sind autosomal rezessive Erkrankungen oder x-chromosomale Erkrankungen, die dir selber nichts ausmachen. Und jeder Mensch trägt solche Erkrankungen in sich. Und ja, jedes hundertste Paar, sagt man, hat eben so eine gemeinsame Anlageträgerschaft für die gleiche rezessive Erkrankung und damit ein erhöhtes Risiko für die Erkrankung dann auch beim Kind.
Mhm.
Kann man eben vorgeburtlich abklären, beziehungsweise eigentlich vor der Familienplanung oder im Rahmen der Familienplanung, im Bestfall, bevor man schwanger ist. Und in anderen Ländern ist es gang und gäbe. Also in Amerika ist das Standard, in Australien wird das auch bezahlt für die Paare, weil einfach teilweise die Risiken und der Nutzen dann eben, das überlegt sich das natürlich, das Gesundheitssystem, da überwiegen, das vorher schon zu wissen. Und es muss auch nicht immer dann heißen, dass man da eine Präimplantationsdiagnostik macht, sondern man kann sich auch einfach auf die Geburt vorbereiten. Das sind ja auch teilweise, man screent ja auf 600 Erkrankungen, das sind Erkrankungen, die auch durch eine Stoffwechselstörung sind, die einfach durch eine gute Behandlung nach Geburt dann einfach ja, in Luft sich auflösen.
Hm. Das heißt, die Konsequenz von so einer pränatalen genetischen Untersuchung kann eben auch sein, beziehungsweise das ist ja dann nicht pränatal, sondern es ist ja wirklich dann einfach bei den Eltern und nicht am Kind vorsorgemäßig. Und die Konsequenz kann auch sein, dass dann eben bei einem Risiko die Embryos gescreent werden, richtig?
Genau.
Also dann geht eigentlich der Weg nur über eine künstliche Befruchtung, oder? Um sich vor sowas zu schützen oder so.
Naja, es kommt auf die Erkrankung an und es gibt verschiedene Möglichkeiten in dem Fall. Die Wahrscheinlichkeit, dass dann ein Kind wirklich diese Erkrankung hat, liegt bei 25%. Mhm. Und das ist total individuell. Die Patienten können natürlich schwanger werden und das früh testen lassen, also im Rahmen der Chorion-Zotten-Biopsie in der Frühschwangerschaft. Es geht auch immer darum, was ist das für eine Erkrankung. Man kann dann auch, und es ist in Deutschland eben noch Pflicht, dass man das über eine Ethikkommission macht, über einen Antrag. Das ist wahnsinnig aufwendig und teilweise auch sehr frustrierend für die Patienten, aber so läuft es hier eben. Und dann eben eine künstliche Befruchtung zu machen. Die ist natürlich auch nicht volksversprechend, aber das sind die zwei Wege. Ja. Ja.
Interessant. Und was sind dann die Vorteile davon, wenn man das in den USA oder wie in Australien beispielsweise wirklich in die Regelversorgung reinbringt?
Ja, also soweit ich weiß, screenen die Australier regelrecht auf 3 Veränderungen, auf 3 Erkrankungen, die sehr häufig sind. Mukoviszidose zum Beispiel, da ist die Trägerrate in Deutschland, das wird wahrscheinlich in Australien ähnlich sein, 1 zu 25, also jeder 25. Dann Fragiles X-Syndrom und SMA, also eine Muskelerkrankung, die hast du vielleicht schon gehört, das ist auch die Erkrankung, die wirksamste Gentherapie heutzutage tatsächlich gibt.
Interessant.
Diese Kinder können ja nach Geburt, wenn man das vorher weiß, ist auch Teil des Neugeborenen-Screenings, dann eine Gentherapie bekommen und können dann, wo Kinder früher nicht mal sitzen gelernt haben und in den ersten 2 Lebensjahren verstorben sind, können die jetzt laufen. Also das ist absolut ja, Wahnsinn und toll sowas.
Mit einer normalen Lebenserwartung oder?
Das weiß man noch nicht, so lange ist die Therapie noch nicht. Ah, die haben aber schon Beeinträchtigungen, sind schon zu rechnen. Aber halt komplett krass. Also das ist trotzdem ein riesen Fortschritt.
Ich fände es ehrlich gesagt mal ganz spannend, anhand dieses Beispiels auch zu verstehen, wie funktionieren denn solche Gentherapien? Ich meine, da gibt es ja wahrscheinlich ganz unterschiedliche Arten. Aber nur, dass man sich das einmal so ein bisschen vorstellen kann. Wie funktioniert diese Art der Gentherapie?
Ja, okay, jetzt gehen wir wirklich very deep. gerade bei dieser spinalen Muskelatrophie gibt es verschiedene Wege. Also vom Prinzip her versuchst du an sich entweder ein Genprodukt, also das Gen, einzuschleusen über einen Vektor, das heißt über einen Virus, der dieses Gen dann in der Zelle das Protein produziert. Das heißt, du hast ja eigentlich ein fehlendes Protein durch einen Gendefekt und indem du diesen Vektor dann mit diesem Gen einführst, da, also zählst du darauf eben, dass dieser Vektor das Gen produziert für dich.
Mhm, ja? Sprich, es ist wie so eine Transplantation.
Genau, genau. Und es kann halt eben auch sein, dass diese Vektoren angegriffen werden. Das heißt, man muss auch vorher eben bestimmte Tests machen, dass man eben da keine Immunreaktion zu erwarten hat. Und ja, so kann man leider auch von solchen Therapien ausgeschlossen werden, weil es dann eben ja Nebenwirkungen geben kann. Ja. Das Zweite, ein weiteres Möglichkeit besteht eben tatsächlich, dass man versucht, wenn es in einem Gen, so auch wie bei der SMA, eben so wie so eine Art Leserfehler gibt, diesen zu überspringen in einem anderen Gen. Das ist total spannend da, weil das sozusagen ein Schwestergen hat, dieses SMA-Gen, das fast so ähnlich ist, aber nicht so funktionstüchtig. Und das versucht man zu sozusagen zu motivieren, mehr Proteine zu
produzieren.
Produzieren, genau. Und da hat man auch eben seine Effekte. Genau. Also es gibt
super spannend
Ansätze, es wird viel erforscht. Es gibt viele Rückschläge, muss man auch sagen. Also in der Theorie hört sich das immer sehr gut an, aber leider ist es dann in Real Life doch manchmal echt schwieriger, als man denkt. In Mäusestudien anders. Dann gibt es Nebenwirkungen natürlich und es dauert halt alles sehr, sehr, sehr lange. Ja.
Das heißt, du als Humangenetikerin, du begleitest dann eben auch genau solche Therapien bei euren Patienten.
Leider nein. Leider das läuft dann, genau, das läuft dann in den Zentren ab, wo die auch klinisch dann betreut sind und angebunden sind. Das heißt, über uns läuft die Diagnose. Ja.
Okay, verstehe. Was ich jetzt auch extrem spannend finde, gerade so beim Thema Krankheitsvermeidung, Prävention. Du hattest jetzt einmal dieses Beispiel genannt, ne? Gerade beim Thema Kinderkriegen ist das gut anzuwenden. Gibt es denn auch für Menschen, die jetzt komplett gesund sind und eigentlich eben gar keine familiären Indizien aufweisen sozusagen, dass irgendwas im Argen liegen könnte, gibt es da trotzdem irgendwelche Anwendungsfälle, wo du sagst, ja, es macht durchaus Sinn, hier den oder den Test irgendwie zu machen?
Ja, also es gibt eine Genzusammenstellung, die heißt Actionable Genes und das beinhaltet, ich glaube, Status Quo 84 Gene, die eben, man sagt Actionable Genes, die man testen kann, um danach auch wirklich was zu machen. Also
verstehe.
Diese Information aus deinen Genen ist ja total wertvoll für dich. Also ich glaube auch, dass irgendwann jeder seine Gene auch heranzieht für seine Gesundheit. Und diese Information aber bringt dir natürlich auch dann nur was, wenn du was tun kannst. Und das ist
ja,
eben dieser Actionable Genes. Dass
sehr schön, dass das auch in diesem Begriff so drin steckt, finde ich. Ja, ja, ist sehr einprägsam.
Dass du dann eben halt nicht vor eine vollendete Tatsache gestellt wirst und so sagst, so kannst du nichts machen. In diesem Fall ist es tatsächlich für gesunde Personen das, was gerade so angeboten wird, dass man da Gene anschaut und die beinhalten erbliche Krebsgene, eben Brust- und Eierstockkrebs, Darmkrebs, dann auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Pharmakogenetik, also Themen, wo man die Patienten an die Hand nimmt. Und ich glaube, das Wichtigste sind da die erblichen Krebserkrankungen.
Mhm. Und wird das denn, würdest du sagen, schon ausreichend genutzt wirklich im deutschen Gesundheitssystem, diese Präventionsdiagnostik der Genetik?
Gar nicht. Also es gibt auch inhaltliche Bedenken, die kann man ja oder die sollte man auch ansprechen, weil wir manchmal eben auch Familien haben, die haben monogene Krebsprädisposition, aber sind komplett gesund in der Familie. Und da geht man eben davon aus, dass es protektive Faktoren gibt, die wir halt noch nicht kennen. So, jetzt kannst du, das Fazit natürlich, dass du damit vielleicht jemanden beängstigst oder dir das aufbürdest, der das vielleicht gar nicht wissen muss. Und wir wissen,
der sich vielleicht dann gedanklich so sehr damit beschäftigt, dass er dann irgendwann wirklich krank wird. Verstehe.
Also das ist in Deutschland noch überhaupt keine Regeluntersuchung. Es wird aber immer mehr kommen, weil sich die Menschen auch damit mehr beschäftigen, weil wir auch einen Riesensprung machen werden in der Datengenerierung, auch im Sinne Polygenetic Risk Scores. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Das ist eben
gerne erklären. Ja.
Einzelne Veränderungen eben, die zu einer, also monogene Veränderungen, die zu einem erhöhten Risiko führen können. Aber eigentlich sind ja die meisten Erkrankungen multifaktoriell. Multifaktoriell auf der einen Seite von vielerlei Genorten abhängig und dann noch von deiner Umwelt. Und das wird ja der nächste Quantensprung sozusagen in der Präventionsmedizin, dass du diese Daten aufeinanderlegst und diese ganzen Genorte auch bestimmst. Und die Anfänge da sind da. Also das nennt man Polygenetic Risk Scores. Und die gibt es auch mittlerweile für Herzerkrankungen, Krebserkrankungen, aber dann auch für so Volkserkrankungen, Diabetes. Ich finde es total spannend, auch für Themen wie Depression wird erforscht. Weißt du so, es ist ja auch tatsächlich, man weiß ja, dass teilweise die Sachen familiär bedingt sind, kann es aber nicht festmachen. Und ich glaube, das ist eine riesen Entwicklung sein, dass man auch diesen Patienten sozusagen helfen kann, die Ursache von Themen besser zu verstehen auf der einen Seite, aber das dann auch natürlich für die Prävention zu nutzen. Ja, da freue ich mich schon sehr drauf und wir entwickeln auch intern da Tests, dass wir eben das auch anwenden können, bei sowohl Gesunden als auch bei Patienten, die eben Symptome zeigen.
Das ist ja hochinteressant. Ich könnte mir vorstellen, dass, also du hast ja dann eine Menge an Daten, die du sammelst, richtig?
Ja.
Da spielt KI wahrscheinlich auch eine große Rolle, könnte ich mir vorstellen, für die Mustererkennung, für die Auswertung dieser polygenetischen Themen, sage ich mal. Finde ich mega interessant. Die letzten Jahre hat man, finde ich, fast, also vielleicht nicht weniger über die Genetik gesprochen, aber parallel dazu hat sich auch das Thema der Epigenetik sehr stark weiterentwickelt. Vielleicht können wir da noch mal kurz einsteigen, weil du hast es gerade schon angerissen, ne? Es geht natürlich auch um Umweltfaktoren und eben nicht nur um die Gene. Vielleicht können wir da kurz einsteigen und du nimmst uns mal mit in diese, ja, in dieses Thema der Epigenetik und wie wichtig das auch mittlerweile in deinem Alltag, in deiner Arbeit ist.
Ja, also Epigenetik ist nochmal ein ganzes Universum für sich.
Ja.
Muss man echt sagen. Ich hatte letztens einen Call mit dem Leiter des Helmholtz-Instituts und habe mir so ein Update geben lassen. Und ich muss echt sagen, es ist wirklich so spannend, wo da auch gerade die Forschung steht und was da für ein Gap auch für, von der Routine zur Forschung ist. Ne? Also wir wissen, da muss was sein. Epigenetik heißt ja, dass du deine DNA, die ist ja eigentlich statisch in jeder Zelle. Und Epigenetik sind die Anschalt- und Ausschalt sozusagen Mechanismen, die eben dazu da sind, welche Gene wo abgelesen werden. Und du kannst dir das erstmal so vorstellen, du hast ein konstitutionelles epigenetisches Muster, weil deine Hautzelle macht ja was anderes als deine Leberzelle. Aber die hat ja das gleiche Material. Aber irgendwie muss sie ja wissen, dass sie was anderes tun muss. Ja? Und das sind epigenetische Faktoren, die kannst du natürlich nicht verändern durch deine, deine Umwelt. Und dann weiß man aber, dass das epigenetische Profil, und ich spreche jetzt von einem Mechanismus, von weiß was ich, wie vielen epigenetischen Mechanismen es gibt, sind eben diese DNA-Methylierungen. Das kann man sich wirklich wie so Stoppschilder vorstellen. Und da kann man ein bisschen was schon durch seine Umwelt und durch seinen Lebensstil beeinflussen. Und wir wissen auch, dass das Epigenom das Genom des Menschen ist im Alter hypomethyliert. Also die Zellen werden sozusagen weniger klar. Sie wissen weniger klar, was sie zu tun haben. Und die Zellen stören natürlich. Und das ist eine Theorie eben des Alterns, dass diese Stellen, so senescente Zellen, dann irgendwann eben rumschwirren und total verwirrt sind und überhaupt nicht wissen, was sie tun. Und je mehr das werden, desto schwieriger können die abgebaut werden. So die Theorie. Und das können wir, ich weiß nicht, ob maßgeblich, aber ein bisschen beeinflussen. Und inwiefern, das ist natürlich immer so die Frage.
Und das ist wahrscheinlich auch wieder individuell zu beantworten, ne?
Klar. Und es gibt ja diese epigenetischen Alterstests und das soll ja das biologische Alter bestimmen. Und da vielleicht mal einmal.
Wie sinnvoll sind die? Ich persönlich habe schon ziemlich bekloppte Ergebnisse dazu bekommen.
Ja, ich auch. Deswegen. Also schon über 40 und dann dachte ich mir so, ne. Nein. Ja. Es ist so, das biologische Alter hat noch keine Definition. Also biologisches Alter kann von bis sein. Du kannst ins Fitnessstudio gehen und dich auf so eine Waage stellen und dein biologisches Alter spuckt es aus. Du kannst in irgendeine Klinik fahren, heiden Geld zahlen und die berechnen dir das, dein biologisches Alter von über Tests noch und nöcher. Also es gibt keine wissenschaftliche, gültige Definition fürs biologische Alter, in dem Sinne es Standard ist.
Ja.
Und dann ähnlich per se ist ja die Epigenetik, gibt es epigenetisches Alter. Das macht schon Sinn, das ist eine recht genaue Uhr. Aber es ist auch immer nur zum Status quo und dann auch nur in diesem Gewebe. Das heißt, deine Haut, dein epigenetisches Alter deiner Haut im Gesicht ist natürlich älter als deine Haut auf dem Bauch. Einfach Sonneneinstrahlung und so weiter. Und dann ist es halt so die Frage, was wird ausgewertet? Also das Wichtigste ist, glaube ich, ich finde das ein Fun Fact und ich finde das ist ein Motivationsschub, wenn du sagst, boah, ich möchte mich jetzt irgendwie mal 8 Wochen gesund ernähren. Da sieht man schon Effekte.
Das heißt, aber die Relativität ist eigentlich nochmal viel wichtiger als jetzt.
Relativität, genau. Und mach's immer beim gleichen Anbieter. Also, weil sonst kommst du kriegst, wie du gesagt hast, 5 Anbieter, 5 verschiedene Alter. Also, wenn du es machst, such dir einen Anbieter aus, ja, und dann machst den zweiten Test einfach bei dem gleichen und dann.
Ja, also weil das Schöne ist eben, dass man daran sieht, dass man selber wirklich was beeinflussen kann, wenn man wirklich was Sinnvolles tut, ne? Zwischen Datenpunkt 1 und Datenpunkt 2.
Ja, genau. Also das ist tatsächlich. Und wir in der Routine, wir nutzen tatsächlich auch epigenetische Tests. Die sind aber nochmal ganz anders gelagert. Also das sind wirklich Kinder mit Behinderungen, die wirklich spezifische epigenetische Muster tragen, die haben dann keine DNA-Veränderung, die wir nachweisen können, aber epigenetische Veränderungen, die eben dann auch dazu führen können, dass eine Entwicklungsstörung vorliegt. Also, aber das ist jetzt nichts, was jetzt beeinflusst werden kann, weil die Mutter irgendwie zu viel sonst was gegessen hat oder zu wenig sich bewegt hat. Also da darf man auch keine Angst machen den Eltern, dass sie jetzt, ja. Was man weiß, ist aber schon, dass es zum Beispiel das Risiko erhöht für Diabetes oder Übergewicht der Kinder, die sich die Generation vorher zum Beispiel ernährt haben.
Du hast ja vorhin schon mal gesagt, dass die genetische Arbeit in den USA oder in anderen Ländern in Australien auch nochmal sehr viel umfangreicher stattfindet als jetzt zum Beispiel in Deutschland. Was sind denn da so unsere größten Potenziale? Wo sollten wir uns mit der Genetik hinbewegen?
Ja, also erstmal ich habe natürlich größten Respekt vor allen Playern im Gesundheitswesen, vor den Menschen, die da arbeiten, aber das System ist einfach in Bezug auf Genetik nicht optimal dargelegt. Wir haben einfach die Versorgung ist nicht optimal. Wir haben viel zu wenig Humangenetiker und die Ausbildung ist nicht sonderlich gut. Es ist sehr, sehr rudimentär noch in der Universität, geschweige denn dann in der weiteren Ausbildung. Das ändert sich jetzt so ein bisschen, aber deswegen, ich spreche davon Genetic Gap, was auch meine Mission ist so ein bisschen, weswegen ich rausgehe und sowohl als Unternehmen, wir versuchen, Ärzte aufzuklären da draußen, wann sind Red Flags, wann sollst du an Genetik denken, wenn ein Patient bei dir vor dir sitzt, wann sollst du ihn zu uns schicken, dass wir da über Rundschreiben, über Webinare, da läuft so viel Entwicklung. Man kann das als ärztlicher Kollege, der in der Praxis arbeitet, gar nicht sicher so die ganze Zeit, das kann einem gar nicht so präsent sein. Und da versuchen wir sehr viel Aufklärungsarbeit zu leisten und auch eben in der Patientenaufklärung. Also wieso ich rausgehe, wieso ich solche Podcasts mache, wieso ich eben versuche, da auch aufzuklären, wann macht ein genetischer Test eben Sinn, wann in der Wunschplanung. Und da interessiert mich natürlich, ich brenne halt auch für die Frauengesundheit, ne? Und für die Prävention. Wann macht es Sinn, wenn du eben in der Familienplanung gibst? Was gibt es für Möglichkeiten für präventive Tests, erbliche Krebserkrankungen? Ja, wann musst du da an eine genetische Testung denken? Da bin ich auch wahnsinnig dankbar. Oder ich glaube, wir alle über Angelina Jolie, die da einfach wahnsinnig mit dem, dass sie an die Öffentlichkeit gegangen ist, Tausenden von Frauen das Leben gerettet hat, weil sich die Menschen mal Gedanken gemacht haben, so hey, ich habe auch 2 Brustkrebsfälle in der Familie, ich sollte mal das abklären lassen.
Das ist schön, dass du das sagst, dass man das eigentlich von beiden Seiten angehen muss, eben von der Patientenaufklärungsseite, als auch natürlich in der, ich sag mal, medizinischen Weiterbildung von niedergelassenen Ärzten, weil der Fortschritt sich so schnell im Grunde genommen bewegt, dass es einfach auch schwierig ist, up-to-date zu bleiben. Ne? In einem normalen hausärztlichen Tagesgeschäft, Tagesgeschäft sage ich jetzt so, im normalen Betrieb, ist es natürlich bleibt fast gar keine Zeit für so etwas, ne? Und ich weiß auch zum Beispiel, dass es ja auch in der generellen Labordiagnostik natürlich immer wieder neue Möglichkeiten gibt, immer wieder neue Biomarker gibt, neue Wege gibt, Dinge testen zu lassen. Aber es ist ganz schwer für, ich sag mal, diese Technologieanbieter auch dann den Ärzten eben zu vermitteln, hey, das ist jetzt möglich, ne? Deswegen ist deine Arbeit, vor allen Dingen die Aufklärung jetzt hier über Podcasts und andere Formate wie diese, glaube ich, super, super wertvoll, Laura. Damit leistet ihr einen riesengroßen Dienst und auch damit, dass ihr natürlich auch selber als genetisches Labor in der Forschung im Grunde genommen aktiv seid, ne? Und in der Weiterentwicklung.
Ja. Ja, und du natürlich auch. Right back at you.
Right back at me. Ja, danke schön. Und damit die Leute jetzt aus dieser Session mitnehmen können, entweder für sich selbst, aber auch für Familie, für Freunde, was sind denn genau diese Gründe, weswegen man sich bei einer genetischen Praxis melden sollte? Du hast vorhin schon gesagt, ne? Familiäre Sachen, von denen man weiß, okay, die gab es in der Vergangenheit. Ich will mich checken lassen. Dann aber auch das Thema Kinder kriegen ist grundsätzlich ein Grund. Ja. Was gibt es noch für Anlässe?
Noch für Anlässe. Also wir sehen ganz häufig auch Kinder mit Entwicklungsverzögerungen. Und ich glaube, das war auch am Tag der seltenen Erkrankungen ein auch auf Instagram, dass da dankenswerterweise auch viele Ärzte darauf aufmerksam machen. Wenn eben du den Verdacht hast, dass dein Kind sich nicht entwickelt, kannst du immer auch zum Humangenetiker kommen. Wir schauen uns die Kinder dann nochmal an. Du brauchst auch keine Überweisung. Das ist auch nochmal wichtig zu wissen. Genau. Also von bis. Ich glaube, die Grundregel ist immer, wenn sich was komisch anfühlt bei dir oder deinem Kind im Sinne von, dir kann sonst niemand helfen, weil es auch häufig um seltene Erkrankungen geht. Dann, wenn was häufig in der Familie ist, also zum Beispiel bei Krebserkrankungen, über 2 von der gleichen Krebsart, immer sollte man drüber nachdenken. Eine Krebserkrankung vor 50 Jahren ist auch immer ein Hinweiszeichen. Und dann beim Kinderwunschpaaren ist das Thema, wenn du eben ein Jahr unerfüllten Kinderwunsch hast, kannst du das auch genetisch abklären lassen. Mittlerweile gibt es auch weiterführende genetische Analysen, eben die schauen, ob du einen Eizellarrest hast. Das ist auch wichtig, um zu wissen, was machen für Behandlungsmöglichkeiten sind.
Ja.
Also da gehen ja teilweise Frauen in die teure ICSI-Untersuchungen. Und wenn man vorher vielleicht mal abklären lässt, ob es überhaupt Möglichkeiten gibt oder ob es einen embryonalen Arrest immer zu erwarten ist, dann kann man vielleicht anders an die Sache rangehen. Also da ist es schon, es wird da immer relevanter im Thema Klinik.
Ja. Ja. Ja, und da kann man sich natürlich auch ganz viel, zum einen halt Geld sparen, aber auch Leid ersparen, ne?
Ja.
Wenn man von Anfang an Klarheit hat und weiß, was man erwarten kann.
Ja. Ja.
Ja. Liebe Laura, ich danke dir vielmals. Ich möchte alle Hörerinnen und Hörer, die das jetzt spannend fanden, auch dazu motivieren, dir auf Instagram zu folgen. Da veröffentlichst du auch immer super spannende Beiträge. Also wen das Thema interessiert. Ich poste auch nochmal den Link zu eurer genetischen Praxis in die Shownotes. Und ja, informiert euch, ob das für euch relevant sein könnte. Und viel Spaß dabei. Genetik finde ich ein super spannendes Feld. Laura, ich kann total nachvollziehen, dass du das für dich gewählt hast.
Ja, danke dir, liebe Steffi. Es war ein sehr cooles Gespräch mit dir. Ciao.
Schön, dass du da warst. Ciao.
Abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen und freue dich jeden Freitagmorgen auf neue Impulse. Ich lade dich herzlich ein, eine Bewertung dazulassen und den Podcast mit Menschen zu teilen, denen du einen gesünderen Alltag wünschst. Dich erwarten spannende Expertinnen und Experten mit frischen Perspektiven auf die wichtigsten Fragen rund um unser gesundes Sein. Du hast Feedback, Fragen oder Themenwünsche? Dann schreib mir gerne einen Kommentar oder eine E-Mail an stephanie@gesundsein-podcast.com. Danke, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal bei Gesundsein.